Kapitel 32. Viktors SMS kam mitten in der Nacht. Das Klingeln riss Nick aus dem Tiefschlaf. Sein Handy-Display war ein grellweiß leuchtender Fleck im stockdunklen Raum. Er sprang so schnell aus dem Bett, dass ihm schwindlig wurde und er sich mit den Händen am Schreibtisch abstützen musste. Eine neue Nachricht. Er klickte auf Lesen. »Sieht aus, als wäre Ottolan jetzt dran. Sie machen den inneren Kreis fertig für die Schlacht. Fackeln, Eide, weiße Roben, all das Zeug. Ich denke, heute passiert's. Wir belagern einstweilen die Festung. PS, hab vorhin den Wunschkristall gefunden. Gelb. Wenn gleich alles vorbei ist, kann ich ihn mir wohl nur noch an den Hut stecken, oder?« Viktor hatte die Nachricht um 3.48 Uhr geschickt. Jetzt war es 3.50 Uhr. Samt Handy kroch Nick in sein Bett zurück und rief ihn an. »Was bedeutet das, ihr belagert die Festung?« »Hi, naja, wir lungern irgendwie davor rum. Ist ein großer weißer Klotz, der in der Nacht leuchtet und an dem Blut runterläuft. Igitt!« Nick konnte nicht antworten, weil er so heftig gähnen musste.
Ich
hab dich aufgeweckt, hä? Tut mir leid, aber ich wollte dich unbedingt auf dem Laufenden halten. Hätte ja sein können, dass... Ups, jetzt schießen sie schon wieder mit Köpfen. Nick hörte hektisches Klicken. So, erledigt. Was wollte ich sagen? Hätte ja sein können, dass du gleich was unternehmen willst. Ich weiß nicht, was denn? Hat jemand gesagt, was der innere Kreis tun soll? Irgendeinen Anhaltspunkt für uns? Sie sollen Ottolan stürzen. Wenn sie es geschafft haben, wird sein Turm zusammenbrechen und wir werden alle toll belohnt, hat der Bote erklärt. Jetzt hocken massig Leute hier rum und warten, dass das Ding einknickt. Obwohl die vom inneren Kreis gerade erst weg sind. Am liebsten würde ich sofort nach Blackfriars fahren. Es geht noch keine U-Bahn und die Nachtbusse kannst du vergessen. Außerdem, was willst du dort tun? Leg dich doch lieber nochmal hin, Nick. Das war wohl nur ein Witz, aber Viktor hatte recht. Sie brauchten wenigstens den Hauch von einem Plan. Mit dem ersten Zug komme ich zu dir und dann überlegen wir, was wir tun. In Ordnung. Mir ist auch ganz schön mulmig. Ich glaube, es wird jetzt wirklich ernst. Falls was Wichtiges passiert, melde dich. Sicher. Ich halte die nächtliche Stellung, einsam und allein. Von den 300 müden Kriegern hier mal abgesehen. Nick setzte sich aufs Bett und hypnotisierte den Zeiger seiner Uhr. Noch mehr als eine Stunde, bis die erste U-Bahn fahren würde. Was, wenn in der Zwischenzeit der Turm einstürzte? Er hielt es im Sitzen nicht mehr aus und begann im Zimmer hin und her zu laufen, was in der nachtstillen Wohnung unverhältnismäßig viel Lärm machte. Bloß niemanden aufwecken. Lieber in die Küche gehen und eine Nachricht schreiben, dass er mit Colin vor der Schule laufen gegangen war. Das war das Beste, was ihm einfiel. Mit etwas Glück würden seine Eltern es glauben, wenn sie in 2,5 Stunden aufstanden. Als er aus der Wohnung schlich, war es 4:45. Seine Schultasche hatte er mit, damit sie Mom nicht zufällig ins Auge stach, aber er parkte sie gleich wieder im Fahrradkeller. Unnötigen Ballast konnte er nicht brauchen. Die Straßen waren dunkel und leer, an der Station waren noch die Gitter runtergelassen. Nick wickelte sich eng in seine Jacke ein und zählte die Minuten. Was würde er tun? Er konnte Ottolan abpassen und ihn zum Zuhören zwingen. Oder mit der Polizei sprechen. Wissen Sie, es gibt da so ein Computerspiel, in dem alles darauf hinweist, dass heute ein fieser Manager ermordet werden soll. Ja, tolle Idee. Mitten in seine Gedanken hinein klingelte sein Handy und meldete eine neue Nachricht. »Bin jetzt sehr sicher. Es passiert heute. Habe passenden Auftrag bekommen. Melde dich.« Sofort rief er Viktor an. »Wenn mich jemand fragt, soll ich behaupten, mit einem gewissen Colin Harris frühstücken gewesen zu sein. Heute zwischen 8 und 10.« Nick kapierte es nicht gleich. »Wieso sollst du mit Colin frühstücken?« »Ich soll ihm ein Alibi geben, verstehst du? Vorausgesetzt natürlich, sie erwischen ihn nicht auf frischer Tat. Kennst du diesen Colin Harris?«
»Allerdings.«
»Egal. Hör mal, Nick, mich macht das alles scheiß nervös.« Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Wie sieht der Turm aus? Steht er noch? Ja, steht und strahlt und blutet. Als das Gitter zur Station endlich hochging, rannte Nick die Treppen hinunter, als wäre der Bote persönlich hinter ihm her. Kein Umweg dieses Mal. Direkt nach King's Cross. Es dauerte keine 20 Minuten, bis er an Viktors Haustür läutete. »Sieh es dir an«, sagte Viktor. Da war der Turm, riesengroß und fahlweiß in der Dunkelheit. Blut rann und tröpfelte aus den Fenstern, den Schießscharten, den Mauerritzen. In der Dunkelheit rundherum standen und saßen Hunderte von Kriegern aller Völker und Entwicklungsstufen. Sie warteten. Nick konnte sich vorstellen, wie neugierig sie waren. Wie neugierig wäre er selbst gewesen, wenn er die Hintergründe nicht gekannt hätte. So verursachte der Anblick ihm nur leichte Übelkeit. »Ich gehe zu Ortolan und warne ihn persönlich. Egal, ob er ein Arschloch ist. Falls er mich nicht ernst nimmt, habe ich es immerhin versucht«, sagte er. »Oder«, warf Viktor ein, »wir fahren zu dem Bürogebäude und legen uns auf die Lauer. Sobald jemand von den Spielern auftaucht, halten wir ihn auf und verständigen die Polizei.« Das klang gut. Das würde klappen. »Okay«, sagte Nick. »Wer ist aktuell im inneren Kreis?« Viktor zählte sie an den Fingern ab. »Verdana, Bloodwork, Telkorik, Drizzle und, Ubangato, Baba, kam beim letzten Turnier dazu. Hast du eine Ahnung, wer die im richtigen Leben sein können?« »Nee«, sagte Nick, »aber ich finde es immer wahrscheinlicher, dass Colin Bloodwork ist.« Kurz nach 6 Uhr brachen sie auf. Nick schickte Adrian eine SMS. Ungern, aber er hatte ihm schließlich versprochen, dass er ihn auf dem Laufenden halten würde. Viktor verständigte Emily, woraufhin Nick versuchte, ihm das Handy zu entreißen. »Bist du verrückt? Was, wenn das gefährlich wird?« »Ich habe es ihr versprechen müssen. Sie erdrosselt mich, wenn ich sie jetzt nicht informiere.« Er drückte auf Senden. »Außerdem hat sie ebenso ein Recht, dabei zu sein wie du und ich und Adrian.« Blackfriars. Sie stiegen aus der U-Bahn und machten sich auf den Weg zum Bridewell Place. Emily und Adrian würden dort gemeinsam zu ihnen stoßen. Es nieselte und Nick marschierte schweigend neben Viktor her, wobei er ständig Ausschau nach bekannten Gesichtern hielt. Gleichzeitig drehten seine Gedanken sich im Kreis. Was, wenn niemand auftauchte? Wenn alles nur falscher Alarm war? Wenn der Turm gar nicht das Gebäude am Bridewell Place war, sondern ein anderes? Sie liefen die Newbridge Street hinauf. Wenigstens war er clever genug gewesen, eine Jacke mit Kapuze anzuziehen. So konnte er seinen Zopf verstecken, wenn schon nicht seine Körpergröße. Er wollte auf keinen Fall von den Spielern vorzeitig entdeckt werden. Deshalb konnten sie auch nicht einfach am Bridewell Place stehen bleiben. Da hinten war ein Pub, doch der machte erst um 11 auf. »Pass auf«, sagte Viktor, als sie in Sichtweite des Bürogebäudes waren. »Du bleibst erstmal hier und wartest. Unauffällig natürlich. Ich drehe eine Runde und sehe mich um. Mich kennt ja keiner.« Viktor zog los und Nick ließ das Gebäude nicht aus den Augen. Das Baugerüst verhinderte den freien Blick auf die Fenster. Ärgerlich. Nick sah genauer hin. Bewegte sich da etwas? Jemand? Nein, er hatte es sich nur eingebildet. Und falls doch jemand dort war, dann sicher nur ein Bauarbeiter. Ein Blick auf die Uhr. Kurz nach 7:30. Verdammt, das konnte noch ewig dauern. Wieder sah er zum Baugerüst hoch und im nächsten Moment traf ihn fast der Schlag, als eine Hand sich auf seine Schulter legte. »Ich sagte unauffällig, Mr. Dunmore. Du bist so dezent wie ein Leuchtturm.« Viktor stand hinter ihm und grinste übers ganze Gesicht. »Musst du mich so erschrecken? Komm, gönn einem einsamen Freak ein wenig Freude in seinem Leben. Los jetzt, wir müssen ein Stück näher.« Eine Zeit lang beobachteten sie beide den Eingang, ohne dass sich jemand Vertrautes zeigte. Dann klingelte Nicks Handy und vor Schreck wäre er fast vor ein Auto gesprungen. »Hi, ich bin's, Emily. Adrian und ich sind schon in der Nähe. Wir kaufen gerade Sandwiches. Willst du auch welche?« »Sandwiches? Jetzt? Nein, danke.« »Ich muss immer essen, wenn ich nervös bin«, sagte sie. »Wo bist du?« »Direkt vor dem Soft-Suspense-Gebäude. Viktor ist auch schon da. Bis jetzt tut sich aber nix. Vielleicht steht ihr zu auffällig rum. Bis gleich. Nick zog Viktor hinter einen parkenden Lieferwagen, denn Emily hatte natürlich recht. Sie durften es nicht vermasseln. 10 Minuten später, als Emily und Adrian zu ihnen stießen, war immer noch nichts passiert. Zwar gingen ständig Leute in das Bürogebäude hinein, aber es waren keine Schüler darunter. »Es ist mit Sicherheit heute«, beharrte Viktor. »Der innere Kreis ist losgeschickt worden und Nick und ich haben beide den blutenden Turm gesehen.« Weitere 10 Minuten vergingen. Nichts. Nicks Rücken begann zu schmerzen, weil er sich hinter den Lieferwagen ducken musste, um nicht hervorzuragen. Ob der innere Kreis plötzlich Schiss bekommen hatte? Jetzt, wo es um die Wurst ging? »Da kommt Ortolan«, sagte Adrian. Er sagte es ganz ruhig, aber Nick sah seine angespannten Kiefermuskeln und seine zu Fäusten geballten Hände. Jetzt mussten die Krieger des inneren Kreises endlich erscheinen. Wann, wenn nicht jetzt? Aber niemand tauchte auf. Niemand blieb auffällig lange irgendwo stehen. Mit jeder Minute wuchs in Nick das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Waren sie zu geradlinig an die Sache herangegangen? War der Ort doch falsch? Montierte in diesem Moment jemand im Parkhaus eine Autobombe an Ortolans Jaguar? Er hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als er etwas klirren hörte. Es kam vom Bürogebäude, von hoch oben. Eine Fensterscheibe. Nick starrte nach oben, konnte aber nichts sehen, wegen des verfluchten Baugerüsts. Aber es klirrte schon wieder. Nein, es krachte eher. »Wir sind so bescheuert«, murmelte er. »Die sind schon drin.« Klirr. Nicht sehr laut. Gerade so, dass man es über den Straßenlärm hinweg hören konnte. Sie sahen einander an und rannten los, als hätte jemand ein Kommando gegeben. Sie rannten über die Straße, über den Vorplatz, erreichten die Halle. »Jetzt langsam«, sagte Viktor, »sonst lassen sie uns nicht durch. Und die Treppen nehmen, nicht den Lift.« Da waren grauer Marmor, Säulen, viel Glas und ein Empfangspult mit einer Frau, die ihnen entgegenlächelte. Und da war Rashid, in einer versteckten Ecke der Halle, fast unsichtbar lauernd auf einem schwarzen Ledersessel. »Surft Suspense«, fragte Viktor und zückte seinen Presseausweis. 5. Stock, einen Moment, ich melde Sie an.« Rashid sah Nick unsicher an. Er hatte sichtlich nicht damit gerechnet, dass jemand auftauchen und Probleme machen würde. Dann schien er zu einem Entschluss zu kommen. Er schnellte hoch und lief auf sie zu. »Sehr freundlich, aber eine Anmeldung ist nicht nötig«, sagte Viktor. Da hinten waren die Treppen. Sie jagten darauf zu. Nick hörte nicht mehr, was die Rezeptionistin ihnen hinterher rief. Er fragte sich nur, ob Rashid eine Pistole hatte. 1. Stock. Bisher nichts Auffälliges. Keine panischen Menschen, kein Lärm. Aber hier residierte auch nur die Immobilienfirma. 2. Stock. Wo war Rashid? Nick warf einen Blick über die Schulter. Hinter ihm war nichts als ein menschenleeres Treppenhaus. Beruhigt war er trotzdem nicht. Sie passierten den 3. und 4. Stock. Überall Business as usual. Und für kurze Zeit hoffte Nick gegen jede Vernunft, dass sie sich vielleicht doch irrten und heute überhaupt nichts passieren würde. An diese Hoffnung klammerte er sich, während er die Treppen zum 5. Stock hinauflief. Kaum waren sie oben, trat Rashid ihnen in den Weg. »Bleibt stehen, das geht euch nix an!« Er hatte keine Pistole in der Hand, immerhin, aber eine Spraydose, die er ihnen entgegenstreckte. Pfefferspray. Die Hand zitterte, Rashids Stimme auch. »Stehen bleiben, hab ich gesagt. Ich will euch nichts tun. Bleibt! Oder noch besser, geht wieder zurück, dann passiert keinem was.« Als Emily antwortete, war ihre Stimme völlig ruhig. »Du musst das nicht machen, Rashid. Sieh mal, du kannst einfach diese Treppe hinuntergehen und raus auf die Straße. Niemand wird dir was tun. Wir nicht, der Bote nicht, keiner von den anderen Spielern. Ich versprech's dir.« In Rashids Gesicht zuckte es. »Sei still, du hast keine Ahnung. Hau jetzt ab!« Emily nahm einen neuen Anlauf. »Wenn du dich beeilst, bist du weg, bevor die Polizei kommt. Die werden bald da sein, fürchte ich. Und dann könntest du richtige Schwierigkeiten bekommen.« Rashids Finger auf dem Sprühknopf bewegte sich. Nick zog Emily zurück. »Wir drohen dir nicht«, sagte Nick rasch. »Im Gegenteil, wir helfen dir. Lauf weg.«
»Aber dann...«
»Dann fliegst du aus dem Spiel?« »Um ehrlich zu sein, ich glaube, nach dem heutigen Tag wird es das Spiel nicht mehr geben.« Die Hand mit dem Pfefferspray senkte sich um einige Zentimeter.
»Der Bote würde mich umbringen.«
»Siehst du hier irgendwo einen Boten? Einen Ork? Einen Troll?« »Das hier ist echt, Rashid, und du wirst ganz echt ins Gefängnis gehen, für echte Beihilfe zum Mord.« Jetzt ließ er den Arm schlaff herabhängen. Nick überlegte, ob er sich auf Rashid stürzen und ihm das Pfefferspray entreißen sollte, aber das war vermutlich nicht mehr nötig.
»Ihr verpfeift mich nicht?« fragte er leise.
»Nein, hundertprozentig.« Er warf ihnen einen letzten scheuen Blick zu und begann, die Treppen hinunterzugehen. Erst langsam, dann immer schneller.
»Rashid«, rief Nick ihm nach, »wie viele sind noch da?« »Weiß ich nicht«, rief Rashid zurück. »Die zwei Wächter von draußen sind vielleicht schon weg. Drinnen sind auf jeden Fall die fünf vom inneren Kreis.«
Danach waren nur noch seine schweren Schritte zu hören, als würde er immer zwei Stufen auf einmal nehmen.
»Fünf Leute und ein paar Waffen«, stöhnte Viktor. »Wir hätten dem Kerl wenigstens das Pfefferspray abnehmen sollen.«
Nick gab ihm im Stillen recht, doch jetzt war es zu spät. Sie drückten die schwere Glastür auf, die das Treppenhaus von den Büros trennte. Da war eine Art Empfang, aber ohne Empfangsdame. Auf den Korridoren war niemand unterwegs und alle Bürotüren waren geschlossen. »Wieso ist hier keiner?« Sie schlichen den ersten Gang entlang und öffneten vorsichtig eine Tür. Dahinter befanden sich zwei Arbeitsplätze, aber keine Menschen. Im nächsten Raum auch niemand. Nick öffnete eine Tür nach der anderen, jedes Mal voller Angst, er könnte hinter einer davon einen Haufen Leichen finden.
»Haben die alle frei bekommen?«, fragte Viktor.
»Da hinten höre ich was«, sagte Adrian. Er deutete zum Ende des Korridors auf eine messingbeschlagene Holztür, die sich deutlich vom modernen Stil der sonstigen Büroräumlichkeiten unterschied. Sie lauschten, und da war tatsächlich etwas. Ein dumpfer Schlag und eine gedämpfte Stimme, die etwas schrie.
»Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo sie sind«, stellte Viktor fest. »Gehen wir hinein oder holen wir die Bullen?«
Nick überlegte nicht lange. »Adrian, du gehst in eins der Büros und rufst die Polizei. Wir halten die Stellung.« Nach kurzem Zögern tat Adrian, was Nick gesagt hatte. Emily, Viktor und er selbst gruppierten sich um die Holztür.
»Wir könnten auch reingehen und auf den Überraschungseffekt setzen«, meinte Viktor.
Nick schüttelte den Kopf.
»Ich glaube, ich will niemanden überraschen, der eine Pistole in der Hand hat.«
Er drückte sein Ohr gegen die Tür und jetzt hörte er Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was sie sagten.
»Ich wünschte, wir hätten Rashid gefragt, wer die Leute vom inneren Kreis sind«, sagte Emily. »Dann könnten wir besser einschätzen.«
Mitten in Emilys Satz flog die Tür auf und eine in Schwarz gekleidete Gestalt stürzte heraus. Über dem Gesicht trug sie eine Maske, das weiße, zu einem Schrei verzerrte Gesicht aus dem Film Scream.
»Ich hole Wasser«,
rief der Maskenträger und blieb abrupt stehen, als er Nick, Emily und Viktor entdeckte.
»Das sind Leute! Hey, Scheiße, wo kommen die auf einmal her?«
Er machte auf dem Absatz Kehrt und rannte in das nun offenstehende Büro zurück.
»Bleibt ruhig«, rief Nick hektisch.
Oh Gott, das lief gehörig schief. Da waren drei Maskierte mit Pistolen. In zwei der Mündungen sah er jetzt direkt hinein. Ein vierter Kerl mit einer Teufelsmaske krümmte sich stöhnend auf dem Boden. Colin, gar kein Zweifel. Neben ihm lag ein Baseballschläger und es machte ganz den Eindruck, als hätte er ein paar Hiebe damit abbekommen. Es musste einen Kampf gegeben haben, zwei der Fensterscheiben hatten Sprünge. Bei dem fünften Typen, dem, der eben Wasser holen wollte, entdeckte Nick keine Waffe, aber das war eher ein schwacher Trost.
»Dunmore«, sagte eine dunkle Stimme unter der Totenkopfmaske, »du beschissenes Arschloch!«
Nick wich einen Schritt zurück. Die Stimme kannte er, ebenso wie die ganze massige Erscheinung. Helen.
Sie hatte ihre Waffe direkt auf Andrew Ortolan gerichtet, der mit bleichem Gesicht auf seinem Drehsessel saß und seine gefesselten Handgelenke auf den Schreibtisch gelegt hatte. Neben ihm lagen zwei Frauen und drei Männer auf dem Boden. Ihre Hände waren auf den Rücken gefesselt. Eine Frau weinte leise. Nun sah auch Ortolan zur Tür herüber.
»Wer ist das denn nun wieder? Verstärkung?«
Es klang verächtlich. Auf seiner Stirn entdeckte Nick einen blutigen Kratzer.
»Klappe halten!« herrschte Helen ihn an. »Und jetzt tu endlich, was ich dir sage, oder ich schieß dir ins Bein!«
Das Bein befand sich derzeit noch hinter dem Schreibtisch, war also kein ideales Ziel. Ortolan lächelte mild. »Unterschätzt sie nicht«, dachte Nick. »Sie schießt. Sie ist verrückt.«
»Vielleicht sollten sie tun, was er verlangt«, sagte er vorsichtig.
»Du hältst auch die Klappe«, brüllte Helen. »Und jemand holt jetzt gefälligst Wasser!«
Der Scream-Typ rannte wieder los, drängte sich an Nick vorbei durch die Tür und lief den Gang hinunter. Hoffentlich war Adrian klug genug, sich zu verstecken. Bis auf das Schluchzen der Frau war es nun ruhig. Nick fühlte, wie ihm Schweiß den Nacken hinablief. Colin hinter seiner Teufelsmaske stöhnte. Neben ihm kniete ein Mädchen. Darüber konnte ihr Gollum-Gesicht nicht hinwegtäuschen.
»Ich glaube, es geht ihm schon besser«, sagte sie.
Der letzte im Bunde war ein Junge, sehr groß und stämmig, mit dicken Fingern. Er trug eine Alien-Maske und kam Nick nicht bekannt vor. Was er in den Händen hielt, sah wie eine abgesägte Schrotflinte aus. Trotzdem war es Helen, die die Fäden in der Hand zu halten schien. Mit ihr musste er in erster Linie klarkommen. Erst jetzt bemerkte Nick, dass sie etwas um den Hals trug. Das Symbol des inneren Kreises, rot mit der zur Mitte hingerichteten Spitze. Sie war die einzige, die es trug. Nick vermutete, dass sie es aus dickem Draht gebastelt hatte. Der Weißgesichtige kam mit Wasser zurück. Er reichte dem am Boden knienden Mädchen das Glas, ohne ein Wort zu sagen. Dann hatte er Adrian nicht gesehen. Colin drehte sich von Nick, Emily und Victor weg, als er die Teufelsmaske abnahm. Er richtete sich halb auf, nahm ein paar Schlucke Wasser und hustete.
»Alles okay?« fragte Helen.
»Ja, geht wieder.«
»Gut, dann weiter im Text. Steh auf, Ortolan!«
Er tat es ungern, man konnte es ihm ansehen. Es fiel Nick schwer einzuschätzen, ob Ortolan große Angst hatte oder nicht. Die beiden Male, die Nick ihn beobachtet hatte, war er ihm ängstlicher erschienen. Er muss gespürt haben, dass sich etwas um ihn herum zusammenbraut. Doch es war nicht greifbar gewesen. Jetzt ist es soweit und er ist entspannt.
»Du wirst für deine Taten bezahlen«, sagte Helen.
Das war sicher vorgegebener Text.
»Für deine Gier, deine Rücksichtslosigkeit, deine Lügen!«
Auf einen Wink von Helen sprang das kräftige Alien vor und riss eines der Fenster auf. Direkt vor ihnen lag der Brightwell Place und das oberste Brett des Baugerüsts. Ortolan begriff.
»Ich würde sagen, ich hab schon bezahlt«, sagte er hastig, »und das, obwohl ich weder gierig noch rücksichtslos noch verlogen bin.« »Ihr wisst genau, was ihr mir alles angetan habt. Es ist genug, hört ihr?«
Vermutlich hätte Ortolan, ebenso wie Nick, eine Menge dafür gegeben, die Reaktion auf den Gesichtern der Maskierten sehen zu können.
»Raus aus dem Fenster«, sagte Helen.
Ihre Pistole war auf Ortolan gerichtet. Kein Zittern in der Stimme, kein Zittern in der Hand.
»Hört mal«, warf Victor ein, »wir kennen uns nicht, und was ich jetzt sage, klingt wahnsinnig abgedroschen, aber ihr macht einen großen Fehler. Was habt ihr davon, wenn der Mann aus dem Fenster fällt? Ihr geht ins Gefängnis. Lasst ihn in Ruhe und geht nach Hause.«
Zum ersten Mal sagte das Gollum-Mädchen etwas.
»Bist du ein Freund von ihm? Ein Komplize?«
»Ach, Schwachsinn, ich kenne den Typen überhaupt nicht«, rief Victor. »Aber ich kenne Erebos, und ich schwöre euch, Erebos hat euch gelinkt. Was auch immer der Bote euch versprochen hat, für das da, ihr werdet es nicht kriegen. Lasst es. Geht.«
»Wir haben bis jetzt alles gekriegt«, sagte die Scream-Maske.
»Jedes einzelne Mal, also rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst.«
»Genau«,
ergänzte das dicke Alien. »Ihr seid nichts.
Wir sind der innere Kreis. Jetzt schwing dich aus dem Fenster, Ortolan!«
Nun stand unübersehbare Angst in den Augen des Mannes.
»Das kann ich nicht.« »Dann werde ich schießen müssen«, sagte Helen.
Sie hob die Pistole und schoss knapp an ihm vorbei in die Wand.
»Schon gut«, brüllte Ortolan. Ich tu's, okay? Nicht nochmal schießen!«
Die Frau am Boden weinte jetzt lauter. Hoffentlich machte sie niemanden vom inneren Kreis nervös. Nick selbst war schwindlig vor Nervosität. Sicher hatte jemand den Schuss gehört und würde gleich auftauchen, um nachzusehen, was los war. Das könnte alles noch schlimmer machen. Andrew Ortolan stieg aufs Fensterbrett. Das Fenster war hoch, aber er war groß gewachsen und musste sich ducken, um durchzupassen. Mit seinen gefesselten Händen fiel ihm das Festhalten schwer. Er warf einen flehenden Blick zurück in sein Büro.
»Weiter!« sagte Helen.
»Bitte nicht!« Sie hob wieder die Pistole. Das Alien tat es ihr nach.
»Wir müssen dich noch nicht mal perfekt treffen. Da reicht schon ein Streifschuss für den großen Abflug«, grüllte es.
Ortolan stand jetzt auf dem Fensterbrett und stieg mit dem linken Bein auf das etwas höher liegende Brett des Baugerüsts. »Kletter hinüber und dann hinunter«, dachte Nick. »Das müsste klappen. Du kommst unverletzt bis auf die Straße, wenn du die Nerven behältst.« Doch Ortolans Beine zitterten. Er klammerte sich mit den Händen am Fensterrahmen fest. Man sah ihm an, dass er genau wusste, was zu tun war. Umgreifen, möglichst schnell die Metallstange des Gerüsts packen, doch er schien es nicht über sich zu bringen.
»Nicht um Hilfe rufen, sonst macht es Bumm«, sagte das Alien.
Ortolans gefesselte Hände schnappten nach der Stange wie die Scheren eines Krebses. Es war eine Qual, ihm dabei zuzusehen, wie er auf das Gerüst hinüberkroch, mit kalkweißem Gesicht und verkrampften Gliedern. In dem Moment, als er es geschafft hatte und einigermaßen sicher auf seinem Brett kniete, hörte Nick hinter sich ein Geräusch. Adrian war wieder zu ihnen gestoßen. Sein Anblick löste eine Reihe von Reaktionen aus.
»Du?«
keuchte Ortolan und verlor beinahe den Halt. Helen, offenbar ebenso überrascht, senkte kurz die Waffe.
»Was treibst du hier?« herrschte sie ihn an. »Verschwinde!« »Du lässt ihn weglaufen?«
fragte Colin hinter seiner Teufelsmaske.
»Bist du noch normal?«
Die Pistole schwenkte auf ihn zu.
»Ruhe! Er ist tabu!« »Wer sagt das?« »Der Bote! Was denkst du denn?«
Wenn sie zu streiten anfingen, würde Nick seine Chance nutzen und mit Emily, Adrian und Victor das Weite suchen.
»Hast du die Polizei gerufen?«
flüsterte er in Adrians Richtung. Er bekam keine Antwort. Adrians ganze Aufmerksamkeit galt dem Mann auf dem Baugerüst. »Guten Tag, Mr. Ortolan.« Bei Adrians Anblick hatte Ortolan sich noch fester an seine Stange geklammert.
»Steckst du hinter all dem?« fragte er.
»Nein.« Adrian ging näher ans Fenster und sah hinunter. »Da geht es weit abwärts.«
»Was du nicht sagst!«
Für einen Moment gewann Ortolans Wut die Oberhand.
»Erklär diesen maskierten Flaschen, dass sie mich wieder reinlassen sollen!«
»Wieso sollten die auf mich hören?«
»Du hast doch was damit zu tun, verkauf mich nicht für blöd. Ich muss mir nur ansehen, was das Mädchen da um den Hals hat, und mir ist alles klar.«
Adrian drehte sich zu Helen um, sah, was Ortolan meinte, und ging ohne zu zögern auf sie zu. Er griff nach dem Symbol des inneren Kreises und betrachtete es. »Wieso trägst du das?«
»Verschwinde, du verstehst das nicht!«
Adrians Nähe erschwerte es ihr, Ortolan im Visier zu behalten. »Das hast du selbst gemacht, nicht? Aber warum?«
»Weil ich im inneren Kreis bin, und das ist sein Symbol!«
Sie schubste Adrian weg. Es war eine Handbewegung, die fast entschuldigend aussah, aber gleichzeitig genug Kraft hatte, um ihn rücklings durch den Raum torkeln zu lassen. Emily fing ihn auf, bevor er stürzte. »Eigentlich«, sagte er, »ist es das Logo von Way Too Far, der Firma meines Vaters.«
»Genau«,
sagte Ortolan. Das Wort endete in einem Aufschrei, denn ein Windstoß rüttelte an dem Baugerüst und brachte die Halterungen zum Klirren. Außerdem brachte der Wind ein Geräusch. Sirenen. Waren das Polizeiautos? Gut möglich, und sie kamen näher. In Ortolans Gesicht zeichnete sich Erleichterung ab.
»Spring«, sagte Helen.
Wie bitte?
Du sollst springen!
Sie ging näher ans Fenster, hob die Pistole und richtete die Mündung auf Ortolans Brust.
Spring oder ich schieß dich runter!
Die Sirenen kamen näher. Das Alien und das Gollum-Mädchen tauschten hektische Blicke.
»Wir sollten abhauen«, sagte das Mädchen. »Da hat jemand die Polizei gerufen. Los, Leute, schnell!«
»Spring jetzt, du Schwein«,
sagte Helen hinter ihrer Totenkopfmaske. Das Bild brannte sich unauslöschlich in Nicks Gedächtnis ein. Als wäre es der Tod selbst, der sprach.
»Deine Freunde haben recht. Die Polizei ist unterwegs.«
Die Angst schraubte Ortolans Stimme höher.
»Die erwischen dich bei einem Mord, ist dir das klar? Wenn du schießt, bist du eine Mörderin. Du gehst für dein ganzes Leben ins Gefängnis.«
Er konnte seine Augen nicht von der Pistole wenden. Helen stand so dicht vor ihm, wenn sie abdrückte, würde sie auf jeden Fall treffen. Und er würde auf jeden Fall abstürzen, tot oder lebendig. Er redete um sein Leben. Bei einem der 5 Maskierten zeigten seine Worte bereits Wirkung. Der Scream-Typ hatte sich Schritt für Schritt auf die Tür zubewegt und raste nun davon. Das Alien und das Gollum-Mädchen wirkten, als würden sie es ihm gerne nachtun. Sie hielten die beiden Gruppen, die Stehenden und die am Boden liegende, nur noch halbherzig in Schach. Victor musste das beobachtet haben.
»Geht ruhig«, munterte er die beiden auf. »Und wisst ihr was? Ich verrate euch ein Geheimnis. Das Spiel ist vorbei. Es ist völlig egal, was ihr macht. Der Bote wird euch nicht belohnen. Dafür wird euch irgendein Gericht bestrafen. Erebos ist gelaufen. Es ist...«
»Halt die Schnauze! Du weißt doch nicht, was du sagst!« schrie Helen.
Ihre Pistole war für einige Sekunden auf Victor gerichtet. So lange, bis sie sich auf ihren wahren Auftrag besann und wieder Ortolan ins Visier nahm.
»Spring!«
brüllte sie und ging einen weiteren Schritt auf ihn zu. Für einen Moment sah es so aus, als würde er ihr gehorchen. Er warf einen Blick nach unten, als wolle er die Höhe einschätzen oder seine Chancen, kletternd festen Boden zu erreichen. Dann stellte sich Adrian zwischen Helen und das Fenster. Victor und Nick sprangen gleichzeitig vorwärts und bremsten auch beinahe gleichzeitig wieder ab. Helen musste ruhig bleiben. Sie durfte jetzt bloß nicht schießen.
»Geh da weg, Adrian«, sagte Nick.
Adrian rührte sich nicht vom Fleck. Nick merkte, dass Helen nervös wurde. Sie lehnte sich von einer Seite zur anderen, um wieder bessere Sicht auf Ortolan zu bekommen. Aber sie senkte ihre Pistole nicht.
»Du wirst nicht auf Adrian schießen, oder?«, fragte Nick. »Er kann nichts für den ganzen Wahnsinn hier.«
Eine Sirene unterbrach ihn. Jetzt machten Gollum und das Alien sich davon. Nick sah es nur aus den Augenwinkeln. Sie stürzten fort, als wäre ihnen erst in diesem Augenblick der Ernst der Lage klar geworden.
»Nein«, schrie Colin ihnen hinterher, »lasst mich doch nicht hier! Nehmt mich mit, ihr feigen Wichser!«
Er versuchte, sich aufzurichten, schrie vor Schmerz und sackte wieder auf dem Boden zusammen. Die Teufelsmaske verrutschte ein Stück und entblößte seine dunkle Haut. »Mr. Ortolan«, sagte Adrian, »sagen Sie hier vor uns allen, dass Sie versucht haben, meinem Vater Götterfunken zu stehlen. Wenn Sie das nicht tun, gehe ich einen Schritt auf die Seite.«
»Warum nimmt keiner endlich dieser Irren die Waffe weg?« schrie Ortolan. »Das kann doch nicht so schwer sein.«
Vor dem Haus quietschten Reifen. Blaues Licht flackerte an der gegenüberliegenden Hauswand.
»Hier oben bin ich«, kreischte Ortolan. »Hier, holen Sie mich runter!«
Er wandte sich wieder dem offenen Fenster zu.
»Es reicht, ich komme wieder rein. Schluss mit diesem Wahnsinn!«
Adrian tat den angekündigten Schritt zur Seite. Helens Mündung zielte nun direkt auf Ortolans Kopf.
»Nein, bitte!«
Er duckte sich auf seinem Gerüst, geriet dabei ins Wanken, schrie auf, fand wieder Halt. »Sagen Sie es«, wiederholte Adrian.
»Wozu? Kein Gericht der Welt würde das gelten lassen. Ich werd bedroht.«
»Darum geht es mir nicht. Sagen Sie es. Wir beide wissen, dass es wahr ist.« Vor dem Haus wurde es laut. Jemand rief etwas in einem Befehlston. Autotüren knallten. Die gefesselten Büroangestellten bewegten sich unruhig. Nick betete, dass keiner von ihnen die Nerven verlieren würde, denn Helens Geduld schien am Ende zu sein. Schweiß floss unter ihrer Totenkopfmaske hervor, den Hals entlang. Nick fühlte ihre aufsteigende Wut, als wäre es seine eigene. Adrian hatte sich wieder vor Ortolan gestellt und sah ihn an.
»Dein Vater war ein gottverdammtes Genie«, rief Ortolan. »Ohne jede Ahnung vom Geschäft. Wir hätten die Branche aus den Angeln heben können, aber er wollte unbedingt alles alleine machen.«
»Haben Sie sein Programm gestohlen?«
»Ja, ja, zum Henker. Und ich hab richtig gehandelt, verstehst du?«
»Sie haben ihn erpresst, beraubt, terrorisiert.«
»Ja, wenn du es so ausdrücken willst. Aber es hat nicht geklappt. Gut, ich hab nirgends eine vollständige Version von Götterfunken gefunden. Nichts, womit ich etwas hätte anfangen können. Also krieg dich wieder ein.«
Adrian drehte sich um. »Helen, lass ihn laufen.«
»Nein, ich lass ihn nur springen. Aus dem Weg.«
Adrian rührte sich nicht vom Fleck. Helen legte ihren Totenkopf schief.
»Tut mir leid«,
sagte sie und versetzte Adrian einen Faustschlag, der ihn quer durch den Raum bis an die gegenüberliegende Wand beförderte. Nick und Victor reagierten gleichzeitig. Sie stürzten sich von hinten auf Helen. Victor drückte sie mit seinem Gewicht zu Boden, während Nick versuchte, an ihre Hand mit der Pistole zu kommen. Helen wehrte sich mit aller Kraft.
»Lasst mich! Ich bin der letzte Krieger, der die Schlacht noch gewinnen kann!«
»Es gibt keine Schlacht«, keuchte Nick. »Es gibt keinen Boten und keinen Auftrag mehr. Hör auf, Helen, bitte!«
»Verräter!«
schrie sie. Dann knallte es neben Nick, so laut, dass er im ersten Moment dachte, er müsse jetzt tot sein. Erschossen. In der nächsten Sekunde wurde ihm klar, dass Helens Schuss nur die Wand getroffen hatte. Doch vor Schreck hatte er seinen Griff gelockert. Helen drehte sich um und schoss auf Ortolan, der im Begriff war, mühsam wieder durch das Fenster ins Büro zu steigen. Sie traf ihn in die Seite. Einen Moment lang stand er, wie in der Bewegung eingefroren, halb drinnen und halb draußen. Dann sackte er langsam nach hinten. Nick sah einen schwarzen, springenden Schatten, der auf Ortolan zuschnellte und seinen Arm packte. »Victor!« Er zerrte den Mann über das Fensterbrett ins Büro und legte ihn auf den Boden. Blut färbte Ortolans Hemd rot.
»Geschafft!« keuchte Helen hinter der Maske. »Ich wusste doch, dass es klappt!«
Die Schockstarre in Nicks Kopf verzog sich, doch es dauerte noch einige Herzschläge, bis er seinen Körper wieder unter Kontrolle hatte. Er riss Helen die Waffe aus der Hand und gab sie Victor.
»Was machen wir jetzt? Schau, wie er blutet! Wir brauchen einen Krankenwagen!«
Einer der beiden gefesselten Männer hielt seine Hände hoch.
»Schneiden Sie das Klebeband durch, dann kümmere ich mich um seine Verletzung. Schnell!«
Nick tat, was der Mann sagte. Ihm war seltsam zumute, ein wenig schwindelig, als würde er gleich umkippen.
»Wir brauchen einen Krankenwagen!« wiederholte er.
Hinsetzen war plötzlich wichtig. Vor Nicks Augen tanzten schwarze und weiße Punkte. Die schwarzen wurden immer mehr. Er tastete sich zum nächsten verfügbaren Stuhl, beugte sich vor und wartete, bis der Schwindel verflogen war. Als er wieder aufsah, saß Helen neben ihm. Sie betrachtete ihre Hände. Jemand sollte sie festhalten, dachte Nick. Aber sie rennt gar nicht weg. Schritte auf der Treppe. Einer der Aufzüge summte auch. Gleich würde Hilfe kommen. Für manche jedenfalls. Für andere. »Helen«, fragte er und nahm ihr die Totenkopfmaske ab. Darunter kam ihr breites, schweißnasses, aber zufriedenes Gesicht zum Vorschein.
»Nenn mich nicht Helen«, sagte sie. »Ich bin Bloodwork.«
Polizei, Ärzte, Sanitäter. Das Büro war voll mit Menschen, die durcheinander sprachen. Als erstes trugen sie den verletzten Ortolan davon und kümmerten sich um Colin, bei dem gebrochene Rippen und eventuell ein Milzriss vermutet wurden. Ortolan hatte ihm den Baseballschläger entrissen und ihm mehrmals in den Bauch geschlagen, erzählte einer der Angestellten. Nick staunte, dass Helen Ortolan dafür nicht sofort erschossen hatte. Vielleicht lag es daran, dass sie Colin nie hatte leiden können. Bevor sie ihn davontrugen, rief Colin nach Nick, der sich zu ihm hinunterbückte. Colin ergriff seine Hand.
»Wirst du für mich aussagen, Nick? Sie werden mich sicher anklagen und mit Helen in einen Topf werfen. Aber ich hätte nie geschossen. Ich hatte mich extra für den Schläger entschieden. Bitte!«
Es fiel Nick schwer, Colin nicht seine Hand zu entziehen. Das ist zu früh jetzt. Vielleicht. Ja, lass mich bitte.
Ich war das auch nicht mit Jamie, ich schwör's.
Ich weiß, sagte Nick. Sie trugen Colin zum Rettungswagen und Nick folgte dem Polizisten zur Vernehmung aufs Revier. Loslassen ist einfach, wenn man sich erst einmal dazu entschlossen hat. Ich blicke mich um und möchte am liebsten lachen. All das ist bald Vergangenheit. Und ich selbst bin nur noch eine Erinnerung. Für manche schmerzlich, für andere peinlich. Meine Arbeit ist vollendet. Was nun passieren wird, erfahre ich nicht mehr. Wie gut. So werde ich nicht in Versuchung geraten, einzugreifen und das Steuer herumzureißen. Zahllose Möglichkeiten liegen in der Zukunft und warten darauf, wahr zu werden. Ich verspüre keine Neugier. Wäre da Neugier, würde ich bleiben? Ich weiß es nicht. Ich bin müde. Auch das macht das Loslassen einfach.